Grüezi und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du zugeschaltet hast und dass wir miteinander dürfen die Zeit so verbringen. Ich würde gerne mit einer Geschichte anfangen von François Fenelon. Das ist, ist eine ältere Geschichte. Der François Fenelon war der Erzbischof vom König Ludwig XIV., also von Frankreich, ist schon ein paar Jahre her. Und er hatte eine besondere Stellung, war ein Vertrauter vom König und gleichzeitig aber auch so die Verbindung zum Volk. Und der François hat einmal an einem Sonntag, es war nichts Spezielles soweit, der König ist in Gottesdienst gekommen. Der König hat natürlich sich nicht unter das Volk gemischt, sondern hat seinen speziellen Eingang gehabt. Der König ist reingekommen und hat sofort gemerkt, heute ist etwas anders. Es war zwar ganz ein normaler Gottesdienst, eine ganz normale Veranstaltung, aber er hat sofort gemerkt, heute ist etwas anders. Nämlich nur er, seine Gefolgschaft und der François, also der Bischof, war rum. Sofort ist er zum Priester losgeführt zu ihm und hat gesagt, hey, was ist los? Wieso sind nur wir da? Und jetzt hat der François ganz ruhig versucht, ihm das zu erklären. Und hat gesagt, ja, er hat eben Folgendes gemacht. Er hat unter den Wochen dem Volk erzählt, dass der König am Sonntag nicht im Gottesdienst werde sein. Und das hat er gemacht, um ihm am König aufzuzeigen, wer in den Gottesdienst kommt, um am König zu gefallen, und wer kommt, um Gott zu gefallen. Und das Resultat ist ja offensichtlich. Wie die Geschichte ausgegangen ist, ich weiß es nicht. Aber die Anekdote zeigt uns auf eine, sage jetzt mal, amüsante Art und Weise etwas auf, wo wir doch alle irgendwie auch kennen. Nämlich etwas vorzugaukeln, wo man nicht ist. Ich weiß nicht, ob du es kennst aus deinem Leben. Ich kenne es aus meinem Leben. Situationen, Momente, wo ich anderen oder wo andere mir etwas vorgemacht haben. Wo man hat etwas wollen sein, wo man gar nicht ist. Jemand hat wollen sein, wo man nicht ist. Und zur Zeit vom Neuen Testament war das auch ein Thema. Und Jesus greift das auch auf und dann nimmt das Wort Heucheln ins Maul. Also etwas vortäuschen. Und er bezeichnet die ganze Berufskategorie von Menschen als sättige Leute, nämlich die dortmaligen Theologen, die Schriftgelehrten, Pharisäer, betitelt er in unserem heutigen Text als Heuchler. Er sagt, hey, wenn du so lebst, bist du ein Heuchler. Dann vertraust du es. Und er bezeichnet die Menschen als Heuchler und meint damit, dass da eine Diskrepanz vorhanden ist zwischen ihrer religiösen Überzeugung, zwischen dem, was sie schwätzen, machen, oder eben nicht machen, sondern nur schwätzen, und der Herzenshaltung. Dass da eine Kluft ist dazwischen, die nicht sein sollte. Und er bezeichnet die Menschen einfach als Heuchler. Und unser heutiger Text, den wir miteinander anschauen, kommt ja eben da aus dieser Bergpredigt raus. Wir sind jetzt schon ein bisschen länger mit dem Text unterwegs. Und der schließt sich eigentlich ein in ein grösseres Ganze. Man kann jetzt den nicht einfach so als Einzelnen anschauen, ohne das Rest komplett zu vergessen. Ohne dass man es eben auch noch anschaut irgendwie. Jesus redet nämlich da ein Thema an, wo wir Schweizer vielleicht schon fast ein bisschen Mühe haben damit. Nämlich das Liebegeld. Das ist bei uns ein bisschen Tabu. Und ich merke gerade auch so, unter uns Christen noch ein bisschen schwieriger. Und man hält es gut schweizerisch nach dem Motto, über Geld redet man nicht, Geld hat man. Und irgendwie ist es spannend, dass es bei Jesus gerade andersrum ist. Die Bibel macht uns nicht den Eindruck, oder gibt uns nicht den Eindruck, dass Jesus ein reicher Mensch war. Hingegen hat Jesus ganz einen Haufen über Geld geredet. Und nicht nur er, sondern die ganze Bibel. Ein guter Sechstel von allen Worten von Jesus, die wir haben, überliefert, hat sich um Geld gedreht und um unseren Umgang mit Geld. Und ich meinte, wenn Jesus so viel Zeit nimmt, um so ein Thema zu beleuchten, dann könnte es doch noch wichtig sein, auch für dich und für mich. Dann sollten wir doch gut hinhören. Und wir werden miteinander versuchen zu hören, was Jesus uns da zu sagen hat. Weil Jesus zeichnet zuerst so wie ein Grundprinzip auf und verdeutlicht es nachher an verschiedenen Beispielen. Und zwei wollen wir anschauen, heute zwei Beispiele. Und wir wollen miteinander zuerst das Grundbetriebsprinzip anschauen, nachher die zwei Beispiele. Und wir wollen versuchen zu entdecken, was Jesus uns zu sagen hat. Weil seine Warnung, und da will ich gerade vorweg schon sagen, seine Warnung ist nicht einfach nur an die Pharisäer von dortmals gerichtet, sondern gilt jedem von uns auch heute. Auch wir stehen in der gleichen Gefahr wie die Pharisäer dortmals. Und wir werden miteinander den Text entdecken. Wir lesen am Anfang den ersten Vers aus Matthäus 6, Kapitel 6, der Vers 1. Da heißt: Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Ich habe bereits gesagt, unser heutiger Text ist ein erster Teil von einem grösseren Ganzen. Und in dem Kapitel geht es da vom Vers 1 eigentlich bis und mit Vers 18. Es sind also drei Teile im Wesentlichen. Zuerst behandelt Jesus die Frage so vom Geh, Almosen wird er dort mal genannt. Almosen Geh, also den Bedürftigen etwas geben. Vielleicht würden wir heute sagen Spenden, der Zehnte, der Begriff kommt dort rein. Dann das richtige Betten. Und am Schluss sagt er noch etwas über das Fasten aus. Und auf den ersten Blick ist für uns das ein bisschen komisch, dass man sagt, ja Moment, was haben jetzt Gehen, Fasten, Betten, was haben jetzt Geld, was hat das miteinander zu tun? Ja, auf den ersten Blick vielleicht nicht so viel und gleich halt schon. Und etwas ist spannend, dass bei Jesus in diesen Aussagen, durch die verschiedenen 18 Vers, etwas immer wieder wie ein Refrain kommt. Zwei Aussagen, die immer wieder kommen. Die erste Aussage, die Jesus macht, ist: Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Das ist eine Aussage. Und die zweite Aussage: Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Das zeigt auf, wie es so wiederkehrend ist, dass das alles zusammengehört. Und eigentlich ist unser Vers 1 wie die Ausgangslage, das Grundprinzip, um da einzusteigen. Alles, was nachher kommt, die drei Beispiele, sind nachher die Verdeutlichungen, die Veranschaulichungen, konkrete Beispiele. Aber warum nimmt Jesus jetzt genau drei? Und die drei vor allem? Und vielleicht macht uns das Mühe, vielleicht verstehen wir jetzt gerade auf den ersten Blick nicht so recht, ja, was soll denn das? Warum genau die drei? Warum das Geld, warum das Almosen geben, warum das Gebet, warum das Fasten? In der damaligen Kultur ist das angeschaut worden als die wahre Frömmigkeit. Wer das macht, wer so ist, wer das ausübt, der hat Gott echt lieb. Das sind äußerliche Merkmale und Zeichen gewesen, von dem, ob eine Person Jesus gern hat. Also Jesus greift da wieder etwas auf, was mitten aus dem Leben der Menschen ist, was er ja vorhin schon gemacht hat, im Kapitel 5, immer wieder. Aber was jetzt vermutlich schockiert hat, ist, wen er es jetzt füllt. Die drei Themen sind nichts Neues und Besonderes gewesen. Aber die Aussage, die Jesus da bringt, das schon. Weil Jesus sagt, hey, hütet euch, eure Frömmigkeit zur Schau zu stellen. Warum sagt er das? Was meint er damit? Ich will vielleicht zuerst ein bisschen auf eine Übersetzungsvariante eingehen. Vielleicht, wenn du den Text liest, selber in deiner Übersetzung, wirst du dich vielleicht fragen, wo steht da Frömmigkeit? Vielleicht steht bei dir Gerechtigkeit, vielleicht steht auch Almosen geben. Ich bin der Meinung, dass die Übersetzungen schon stimmen, aber nicht den vollen Umfang abdecken. Und es ist ein bisschen irreführend. Gerechtigkeit zum Beispiel ist heute auch nicht ganz so einfach verständlich. Was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist nicht, wenn es um fair oder unfair geht, zum Beispiel. Almosen ist nochmal so ein schwieriges Wort. Was heisst das genau? Zusätzlich kommt hinzu, dass es da immer sehr konkret einfach ums Gehen, ums Geld geht. Und eigentlich ist das Wort, das da steht, eben grösser. Und darum meine Frömmigkeit, die Übersetzungsvariante, ist die beste, weil sie einfach deutlich macht, hey, da geht es um mehr als nur Geld geben oder beten oder fasten. Da geht es um eine Haltung. Und genau um das geht es. Und Jesus sagt, hey, warum machst du es? Und warum das ich finde, oder warum das andere das auch sehen, ist ja nicht nur meine Gedanken. Andere übersetzen es ja genauso auch. Das beruht auch darauf, auf der Erfahrung aus dem Kapitel 5. Was hat Jesus dort schon alles gesagt? Und Jesus hat immer wieder, wiederkehrend, fast schon nervig vermutlich für seine Zuhörer, immer wieder auf den gleichen Punkt hingewiesen. Ist immer wieder mit dem gleichen und hat gesagt, hey, wenn du willst, mir nachfolgen, dann setze ich die Maßstäbe. Dann zählen die Maßstäbe. Und er hat dabei immer Sachen aufgegriffen, die bekannt gewesen sind im Volk, also so vom Gesetz von Mose her, und hat sie beleuchtet mit seiner Perspektive und hat gesagt, hey, ihr wisst, es steht so, ich sage euch, aber wenn ihr es recht wollt machen, so wäre es richtig. Und er hat immer wieder gesagt, hey, es geht nicht darum, dass du die Grenzen von diesen Gesetzen auslotest, sondern dass du es eben lebst. Dass du mit deinem Leben, mit deinem Verhalten davon zeugst. Also Frömmigkeit leben soll in deiner Haltung, in deiner Motivation, in deinem Verhalten, in allem sichtbar sein. Und da soll nicht eine Diskrepanz entstehen. Das ist wichtig. Oder wir könnten heute vielleicht so formulieren, dass Jesus da sagt, hey, wenn du willst ein Christ sein, also ein Nachfolger von mir, schau, dann sind das die Werte, so hätte ich gern, dass du würdest leben. Das sind so die Maßstäbe, die ich mir vorstelle für jemanden, der mir nachfolgt. Und etwas, was ganz interessant und wichtig ist in unserem Abschnitt, sind so Formulierungen. Und wir müssen heute immer wieder mal genau anschauen, was Jesus sagt oder eben nicht sagt. Er sagt, vor den Menschen zur Schau stellen. Was heisst das? Zur Zeit von Jesus haben die Worte wesentlich mehr Bedeutung gehabt, vielleicht als wir sie heute lesen. Das Wort, das da dahinter steht, ist ausgelehnt im Griechischen eigentlich aus dem Kontext vom Theater. Das Wort wird dort gebraucht für Theaterspielen. Und eigentlich könnte man da übersetzen, dass Jesus sagt, hey, pass auf, wenn du deine Frömmigkeit gegenüber Menschen auslebst, vor Menschen auslebst, dass du nicht ein Theater machst. Dass das nicht einfach so wie ein Theaterschauspiel wird und du zu einem Heuchler wirst. Das ist die Warnung von Jesus. Und Jesus geht dann noch einen Schritt weiter und sagt, hey, wenn du so machst, wenn du dich so verhaltest, hast du deinen Lohn vor Gott aber nicht mehr. Oder hast du keinen vor Gott, so muss man es formulieren. Natürlich wissen wir jetzt vermutlich, Jesus redet da nicht von einem finanziellen Zahltag. Jesus redet nicht von einem Lohn, den du Ende des Monats auf dem Konto hast. Das wissen wir auch aus dem, was Jesus schon im Kapitel 5 gesagt hat. Jesus redet da von dem ewigen Lohn, von dieser Vergeltung, wo Gott im Himmel eines Tages über dir und mir wird ausschütten. Und da geht es um eine Wertschätzung. Und eine Wertschätzung hat ja nicht nur positiv, sondern man schätzt den Wert, also man prüft. Und genau das ist es eines Tages, und das sagt Jesus im Kapitel 5 mehr als deutlich, mehrmals. Jeder Mensch muss eines Tages vor Gott, dem Richter über allem, antreiben. Jeder Mensch muss erscheinen und Gott wird wertschätzen. Und damit geht es nicht um eine Schätzung, quasi ja, plus minus ungefähr, sondern im Sinn von, ist es wert oder nicht wertvoll, was ich gemacht habe? Es geht da um ein Urteil. Und jeder Mensch muss antreiben vor Gott. Und ich weiss nicht, wie es dir dabei geht bei diesem Gedanken. Was macht das mit dir? Was löst das in dir innen aus? Ich kenne meine Gedanken. Ich kenne meine Handlungen. Ich kenne meine Worte. Und ich weiß, dass das nicht nur alles so wahnsinnig super ist. Also muss ich jetzt Angst haben? Weil Gott weiß alles davon. Muss ich jetzt Angst haben? Wie geht es dir bei dem Gedanken? Ich will dir nicht Angst machen. Das ist nicht meine Absicht. Ich will dir lediglich aufzeigen, das ist Fakt. Das sagt die Bibel, so ist es. Die Bibel sagt aber auch noch etwas anderes und auf das möchte ich dich hinweisen. Die Bibel sagt, es gibt eine Lösung für das. Johannes 3,16 können wir lesen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, weil er genau die Situation gesehen hat, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir brauchen Jesus. Wenn du nicht willst, in die verzwickte Lage zu kommen, das musst du Angst haben, vor dieser Wertschätzung, dann brauchst du Jesus. dann brauche ich Jesus. Jesus ist die Lösung, um da positiv nach vorne zu schauen. Kennst du den Jesus? Hast du mit ihm schon Erfahrungen gemacht? Was schiesst dir durch den Kopf durch, wenn du an dein Lebensende denkst? Füllt dein Herz sich mit Angst? Ich weiss, einige unter uns sind weiter weg vielleicht von dem Moment, gefühlt, weil man jung ist, im Saft steht, ist das auch ein Stück weit normal, aber keiner von uns weiss, wenn es fertig ist. Ich will dir Mut machen. Geh zu dem Jesus. Versuch dich, mit dem Jesus auseinanderzusetzen. Gib dein Leben ihm, damit du die freudige und hoffnungsvolle Perspektive darfst in dein Leben bekommen. Und Jesus geht es im Grundprinzip um unsere Haltung da. Er sagt, hey, wie bist du unterwegs? Was ist deine Motivation? Was machst du? Warum gehst du? Warum machst du Sachen? Warum mache ich so? Warum mache ich es dort? Warum nicht da? Da ist mir so die Geschichte in den Sinn gekommen von einem Ehepaar, wo miteinander unterhalten hat, sich unterhalten hat, hey, wo gehen wir nächstes Mal in die Ferien? Und der Mann kommt so in Schwärmen und sagt, hey, ich würde so gerne auf Israel gehen, weißt du, und dann so, und überhaupt, und dann reisen wir, und dann auf das Mal sagt er, so völlig in seinem enthusiastischen Innen, sagt er, hey, und wäre es nicht super, wenn wir dann könnten auf den Berg Sinai raufkraxeln, und wenn wir dann zu oberst oben sind, tun wir ganz laut die 10 Gebote predigen, proklamieren. Seine Frau schaut ihn so von der Seite an, denkt kurz nach und meint ganz nüchtern und still und ruhig dazu, ja, Mann, Schatz, das wäre sicher gut, das wäre eine gute Sache. Aber meinst du, wäre es nicht noch besser, wir würden sie hier auch leben, die 10 Gebote? Diskrepanz zwischen den Sachen. Warum machen wir Sachen? Und Jesus hinterfragt da unsere Motivation. Warum mache ich es? Warum machst es du? Was ist der Grund? Was ist meine Motivation? Und Jesus hat jetzt so wie ein Grundprinzip gelegt. Und der Vers 1 ist sozusagen die Basis, die zählt für alles, was jetzt kommt. Und Jesus nimmt jetzt zwei Beispiele auf, und zwar alle im Bereich vom Geld, vom Gehen. Zuerst ein Negatives, das werden wir anschauen, und das Zweite nachher dann auch noch anschauen, das Positive. Also Vers 2, das Negative. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankünden, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Einmal mehr, ganz wichtig, anzuschauen, was sagt Jesus und was sagt er eben nicht. Und es ist spannend, dass Jesus da irgendwie ganz selbstverständlich davon ausgeht, Menschen, die mit ihm unterwegs sind, gehen grosszügig. Jesus geht ganz selbstverständlich davon aus, hey, wer mit mir unterwegs ist, der ist grosszügig, auch im Bereich vom Geld. Und vielleicht geht es jetzt jemand einem unter uns so, wo sich wünscht, oh, wären wir doch nicht noch im Kapitel 5 zurück. Du. Das wäre doch super. Dort bei der Antithese, wo Jesus dann so sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage neu. Und vielleicht auf unser heutiges Gesetz oder auf unser heutiges Beispiel angewendet, würde das vielleicht so tönen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, oder ihr habt gelesen, dass ihr sollt den 10. Teil von eurem Einkommen am Tempel geben, um so Gott die Ehre zu geben. Und darüber raus sollt ihr auch noch den Armen und den Bedürftigen unter euch spenden. Ich aber sage euch, geht gar nichts. Behaltet alles für euch. Weil es euch gut tut. Weil es euch Sicherheit gibt. Und schlussendlich, wenn jeder für sich schaut, ist ja auch jedem geschaut. Nein, das sagt Jesus nicht. Wir sind nicht mehr in der Antithese. Da kommen wir nicht zurück. Almosen geben, also das Spenden, scheint für Jesus klar zu sein, das gehört dazu. Zur Zeit von Jesus war das ganz normal auch. Gott hat es für sein Volk eigentlich auch verordnet. Er hat gesagt, macht das. Das war ganz ein wichtiger Teil. Gott hat da wollen, dass sein Volk auch so unterwegs ist. Er hat gesagt, ich führe eure Freiheit, ich bin grosszügig mit euch, ich erwarte aber auch, dass ihr grosszügig seid. Ich bin ein grosszügiger Gott und von denen, die mir nachfolgen, erwarte ich auch Grosszügigkeit. Und es hat noch einen anderen Aspekt drin. Zur Zeit von Jesus ist das Almosengeben überlebenswichtig gewesen für gewisse Leute. Für behinderte Arme. Die hätten sonst gar nicht überleben können. Wir haben heute IV, AHV, Pensionskasse, weiss nicht was alles für Versicherungen. Hat es da nicht gegeben. Also Gott hat da ein soziales Gefüge geschaffen, wo eigentlich der Mensch hätte sollen von der kompletten Verarmung und vom Hungern schützen. Und bis dahin sehen wir eigentlich auch, das ist etwas Gutes, oder? Gott hat da etwas Wunderbares installiert. Jetzt ist einfach wichtig zu schauen, wieso greift denn Jesus das auf? Scheinbar scheint es ja ein Problem gewesen zu sein. Und das ist es auch. Man könnte nämlich außerhalb der Bibel können wir lesen, wie es in der Praxis gehandhabt worden ist. Wir haben so Anhaltspunkte, die wir nachlesen können. Zum Beispiel im apokryphischen Buch, im Tobit. Das ist ja entstanden zwischen Malachi und Matthäus, irgendwo dort umeinander. In diesem Buch finden wir etwas, wo uns einen Anhaltspunkt gibt, über was die Juden dort mal gedacht haben bezüglich dem Almosengeben. Wir lesen dort folgende Aussage: Das Almosengeben befreit vom Tode und verhindert den Weg in die Finsternis. Und wir merken jetzt da, hoppla, also wenn ich gutzügig spende, hat mich Gott lieb, ich komme in die Ewigkeit. Und ich hoffe, du merkst schnell, ja, das kann nicht der Gedanke sein von Gott. Und Jesus verwendet jetzt da ein ganz spannendes Bild, ein interessantes, aussagekräftiges Bild. Man könnte schon fast von einer Karikatur reden. Und er sagt, dass wer so handelt, vor sich her posaunen lässt. Ich weiß nicht, ob man das Bild versteht. Zwei Aspekte sind da möglich von der Deutung. Das eine ist, dass man in der Synagoge, wenn jemand grosszügig gespendet hat, mit dem Horn geblasen hat. Oder die andere Variante ist, dass man durch die Gasse durchgegangen ist, der Spender ist gelaufen und vor ihm eine ganze Musikschar, die angekündigt hat, dass da ein grosszügiger Spender kommt. Und Jesus stellt die Leute ins Enkel und sagt, hey, so nicht. Wer so handelt, der ehrt nicht Gott. Der spielt Theater, der ist ein Heuchler. Der macht es, um vor den Menschen gut dazustehen. Und Jesus sagt, hey, so ein Mensch, der hat seinen Lohn bereits bekommen. Spannend ist ja, dass er nicht sagt, der hat gar keinen Lohn. Die Menschen kommen auch einen Lohn über. Aber er sagt, so eine Person muss keinen Lohn mehr erwarten bei Gott. Weil alles, was er zu erwarten hat, hat er bereits bekommen, nämlich menschliche Anerkennung. Und Menschen, die vor anderen Menschen gut dastehen, die kommen ja schon etwas über, die kommen nicht nichts über. Die werden beachtet, wertgeschätzt, vielleicht eine sonderbare Stellung kommen sie über in der Gesellschaft. Aber Jesus sagt, vor Gott, dem Vater, müssen die nichts mehr erwarten. Die ewige Zahltag, da gibt es nichts für das. Und jetzt ist natürlich leicht, auf die Pharisäer vor 2000 Jahren abzublicken und zu sagen, Mann, was habt ihr euch überlegt? Ist ja logisch, oder? Das macht man nicht. Ich weiss nicht, wer von uns gern hätte, wenn man reinkommt ins Gebäude, am Opferstock vorbeigeht, am Schwendeschlitz etwas reinwirft und dann geht da Musik an. Und je nachdem, wenn du 50er Noten reinwirfst, tönt es ein bisschen leisiger, wenn 100er Noten reinwirfst, dann geht die Fanfare los. Das ist ja logisch, man sagt, das machen wir nicht. Das macht man nicht. Ja, macht man nicht. Mindestens nicht in unserem Teil der Welt. In Kamerun war es spannend, dass man das so gemacht hat. Man hat auf Listen erfasst, wer wie viel gespendet hat und hat es im Gottesdienst vorgelesen. Als Motivation für andere, um noch mehr zu geben. Das ist auch eine Variante. Ich will es nicht weiter kommentieren. Auf jeden Fall nicht bei uns machbar oder vorstellbar. Aber wir haben auch eine dreite Art zum Denken. Was macht es mit mir, wenn ich meinen Namen auf einer Spendeliste sehe? Auf einer Sponsorenliste? Schmeichelt das mir nicht? Wir haben doch alle gern Anerkennung. Mein Ego ist doch flattiert, wenn ich noch einmal sehe, boah, da habe ich auch gespendet. Da sieht man jetzt meinen Namen. Was macht es mit dir Ende Jahr, wenn du Spendenbestätigung bekommst und du siehst, für die Steuererklärung musst du ausfüllen und sagst, boah, hey, das Jahr, gut gewesen. Da kann ich viel gespendet. Boah. Oder? Und schon sind wir in dem Kreislauf innen, von uns selber flattieren. Wir haben alle so eine Tendenz in uns innen versteckt, wo gefährlich ist. Und Jesus warnt und sagt, hey, das ist nicht gut. Prüf deine Motivation, warum du Sachen machst. Warum spendest du? Warum gibst du Geld? Ist es für deine Anerkennung, dass du gut dastehst? Oder ist es, weil du willst Gott gefallen und dich für sein Werk einsetzen? Und ich denke, wir tun gut daran, uns da selbstkritisch zu hinterfragen, weil wir schneller in diesem Muster gefangen sind, als uns vielleicht lieb ist. Und dann kommt zum Schluss noch das positive Beispiel, das Jesus aufgreift. Im Vers 3 und 4 lesen wir nachher den positiven Ansatz. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Was wird Jesus mit dem Bild sagen von linke, rechte Hand? Da haben ihr vermutlich schon alle auch mal gehört, dass die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Könnt den Tent denken. Was braucht Jesus da für ein Bild? Ist echt das eine Redewendung gewesen, wo dort mal bekannt war? Mag sein. Aber ich glaube, Jesus will ganz etwas deutlich, etwas festmachen da mit seinem Bild. Ganz deutlich nämlich. Die Rechte ist die schaffende Hand gewesen, die stark. Es war eigentlich auch die, die gegeben hat. Und die linke Hand nahe beim Herz, vielleicht so ein bisschen die Gewissenshand. Also die gibt, soll nachher ein Gewissen wie nichts mehr wissen davon. Es soll freigebig sein. Und eigentlich tut Jesus in diesen Versen wie aufzeigen, hey, du hast etwa drei Möglichkeiten, wie du kannst gehen. Möglichkeit Nummer eins, wie du kannst gehen, ist eben da mit den Fanfaren. Oder? Ich werfe es ein, die Anerkennung von Menschen. Mir ist wichtig, dass man sieht, wie gut ich bin. Da sagen wir natürlich sofort und zu Recht alle miteinander, nein, das ist nicht. Aber die zweite Möglichkeit ist ein bisschen subtiler. Ich kann natürlich spenden, anonym, und nachher stolz darauf sein, dass ich jetzt anonym gespendet habe. Leck, ich war so gut gewesen. Ich habe so viel gespendet und ich war so gut gewesen, ich habe es so gerne für mich behalten. Niemand weiß, wie viel ich gespendet habe. Boah. Wir sind so vertreibt. Der Mensch ist dermaßen vertreibt in seinem Kopf, der ist zu Sättigen in der Lage. Dass wir uns Sättigungskacheln vorgaukeln können. Und Jesus sagt, beides ist falsch. Beides ist nicht richtig. Wenn du gibst, sollst du einzig und allein die Anerkennung von Gott, dem Vater, suchen. Also nicht eine Erwartungshaltung zu haben. Was ich tue, soll für ihn sein. Wir sollen nicht nach der Anerkennung von uns selber oder von anderen Menschen suchen, wenn wir spenden. Wir sollen es freigebig machen. Und ich will hier nochmal den Gedanken jetzt gleich aufgreifen von den anderen Übersetzungen, die hier von der Gerechtigkeit überreden, um etwas zu verdeutlichen. Je mehr ich mich mit dem Geh beschäftige, mit dieser Gerechtigkeit, desto mehr stand ich in der Gefahr, selbstgerecht zu werden. Ich könnte es mit einem verwandten Beispiel bringen, mit der Demut. Je mehr ich sage, ich bin demütig, desto weniger bin ich. Und das ist mit dem Gehen auch so. Je mehr ich mich gedanklich mit meiner Freigebigkeit beschäftige, desto mehr nimmt mich ja der Gedanke gefangen, desto weniger bin ich. Und Gott sagt, nein, bist grosszügig. Bis grosszügig. Wir sollen im Stillen gehen, Gott die Anerkennung geben oder ihn suchen, die Anerkennung bei ihm suchen. Ich glaube, Jesus wird uns da aber auch nochmal auf etwas anderes hinweisen. So ein anderer Punkt, der sagt, hey, such nicht die Anerkennung. Wir Menschen, habe ich manchmal so den Eindruck, gleichen so einem Eisberg, oder? Ihr kennt da vermutlich alle das Verhältnis von dem sichtbaren Teil und dem unsichtbaren Teil, oder? Ein Siebtel oben, sechs Siebtel unten. Und der Siebtel, der oben ist, der scheint ja so schön, so weiss, so herrlich, majestätisch. Und alles unter der Oberfläche im Dunkeln, man weiss nicht so recht, wie es aussieht, was da getrieben wird da unten. Und wir Menschen funktionieren doch ganz ähnlich. Da, wo über dem Wasser ist, auf das sind wir stolz und das präsentieren wir gern. Und sind heilfroh, dass die Menschen nicht unter die Oberfläche sehen, was da unten dran brodelt. Aber Jesus sieht es. Gott sieht dort oben. Ich will es vergleichen, den Teil dort unten mit deinem Herz, mit den Abgründen von unserem Herz, von meinem Herz. Und Jesus sieht dort hin. Jesus sieht dort oben. In die tiefsten Ecken, in die dunkelsten Löcher von meinem Herz. Und sieht, wen ich bin. Und ich kann Jesus nicht beeindrucken mit dem Siebtel, der oben dran ist. Wenn du 10'000 Franken mehr gibst pro Jahr, ist Gott nicht beeindruckt wegen dem. Er will dein Herz, nicht dein Verhalten. Er will dein Herz. Er ist interessiert an deinem Herz. Der Hans-Peter Reuer hat es mal so auf den Punkt gebracht. Gott will nicht unser Verhalten, sondern unser Herz. Ein neues Herz bewirkt rechtes Verhalten. Und ich glaube da ganz fest. Das Verhalten kommt aus dem richtigen Herz raus. Gesteuert von dort. Und Gott will dies und mein Herz. Worum sollen wir also gehen? Jesus, oder wie sollen wir gehen? Jesus ermutigt uns, zu einer positiven Art zu spenden. Er motiviert uns, zu gehen und unsere Motivation zu prüfen. Wie mache ich es denn? Mache ich es für mich, um besser dazustehen? Mache ich es wirklich für Gott? Ist es mir gleich, wenn ich keine Anerkennung bekomme? Also wenn ich zum Beispiel in der Gemeinde spende, erwarte ich denn, dass ich auch mitreden darf? Oder darf ich mitreden, auch wenn ich nicht spende? Oder verzichte ich aufs Mitreden, wenn ich spende? Gott hinterfragt unsere Motivation da. Er sagt, hey, wie spendest du? Was machst du? Und ich denke, wir können das Grundprinzip, um es ein bisschen deutlicher zu werden lassen, oder vielleicht noch ein bisschen konkreter in unseren Alltag hier zu bringen, wir können das Grundprinzip, das Jesus da hat, im Vers 1 ausdehnen auf mehr und tun dem Text nicht Unrecht dabei. Jesus greift nämlich da einfach die drei Beispiele auf vom Geld, vom Betten und vom Fasten. Aber ich glaube, es ist total erlaubt, das ein bisschen mehr reinzuziehen, auch in unseren Alltag und aufzubringen und zu sagen, hey, warum mache ich gewisse Sachen? Warum gehst du am Sonntag in den Gottesdienst? Warum gehst du in die Gebetsstunde, wenn wir dann wieder dürfen? Warum gehst du in die Jugendgruppe? Warum bist du immer die erste Person, die zuoberst auf einer Liste steht, wenn man sich mal neu mit einschreiben, weil Mitarbeiter gesucht werden? Warum schreibst du dich nie auf so eine Liste? Warum besuchst du jeden Anlass, der von der Gemeinde angeboten wird? Oder eben vielleicht auch nicht? Versteht ihr mich richtig? Die Sachen sind nicht falsch, das sind alles super gute Sachen, dass du die machst. Aber warum machst du es? Ich will es an einem Beispiel verdeutlichen aus der Gemeinde, wo ich erlebt habe in meiner Kindheit, von einer Frau, einer älteren Frau. Ich bin aus einer Gemeinde gross geworden, da hat man dort mal noch fast jeden Wochentag etwas am Abend in der Gemeinde. Da sei da Chorprobe, Bibelstunde, Gebetsstunde, ich weiß nicht was alles. Jeden Abend. Und die Frau hat sich verpflichtet gefühlt, an alle Anlässe zu gehen. Die ist an jeden Anlass gegangen. Und praktisch an jedem Anlass hat sie nach 5 Minuten geschlafen. Und da habe ich mich doch manchmal gefragt, warum geht sie denn? Und ich weiss, die Frau hätte nicht können Nein sagen. Sie hat Angst gehabt, was denken echt die Leute, wenn ich mal nicht gehe. Eigentlich mag ich nicht, ich müsste schlafen. Aber ich kann mir es nicht erlauben. Seht ihr, so funktionieren wir. Was denken die anderen? Und schon ist es passiert. Und schon machen wir es nicht mehr mit der richtigen Herzenshaltung. Und Gott will eigentlich, dass wir sein Lob suchen, seine Anerkennung suchen. Weil schlussendlich geht es nicht um die menschliche Anerkennung, sondern die ewige Wertschätzung. Wenn Gott eines Tages die ewige Wertschätzung wird sprechen. Und dann ist es wichtig, dass ich meinen Lohn nicht schon da gesammelt habe, sondern bei ihm. Und ich will dir Mut machen, wir haben einen grosszügigen Gott. Wir haben einen grosszügigen Gott, der reichlich gibt. Der aber auch erwartet von mir, von dir, dass wir auch grosszügig unterwegs sind. Und ich habe mich gefragt in meinen Gedanken in der Vorbereitung, wenn ich nicht in die Grosszügigkeit hineinkomme, drückt das nicht ein Stück weit auch mangelndes Vertrauen aus? dass ich dem Gott nicht vertrauen kann. Dass ich Zweifel habe, ob er denn wirklich auch genug gut für mich schaut. Und ich will dir Mut machen. Lass dich auf den Gott ein. Der ist vertrauenswürdig. Der wird dich nicht im Stich lassen. Er ist großzügig mit dir. Er wird sich um deine Bedürfnisse kümmern. Such seine Anerkennung. Bist großzügig unterwegs mit dem großzügigen Gott. Ich würde noch gerne beten. Danke, Herr Jesus, dass du gerade in diesem Text auch wieder ein wunderbares Beispiel aufgreifst. Von einem Thema, wo wir vielleicht so eine Tendenz haben, den Bogen drum herum zu schiffen. Ein Thema, wo uns vielleicht ein bisschen tabumässig erscheint, wo man vielleicht nicht gerne darüber redet, aber du redest es deutlich an. Du machst es zum Thema und du hinterfragst uns gerade bei diesem sensiblen Thema nach unserer Herzenshaltung. Und ich möchte dich einfach darum bitten, dass du uns hilfst, da deine Gedanken einfach aufzugreifen und umzusetzen. Dass wir uns prüfen lassen von dir, warum wir Sachen machen, warum dass wir Geld geben, warum dass wir gewisse Handlungen machen, was unsere Motivation ist dafür. Herr Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass du uns einfach hilfst, darin einen Schritt zu machen. Dass du uns hilfst, darin zu wachsen, uns prüfen lassen von dir. Lernen, deine Anerkennung zu suchen. Lernen, unser Ego absterben zu lassen. Du kannst uns helfen da drinnen und wir brauchen dich auch, Herr Jesus. Du kennst all die alltäglichen Herausforderungen, die wir drinnen stehen, wo wir immer wieder mit unserem Ego konfrontiert sind, wo es uns schmeichelt, wenn es um unsere Anerkennung geht. Herr Jesus, ich will dich darum bitten, dass du uns hilfst, nach deiner Anerkennung zu trachten, nach dem, was Ewigkeitswert hat. Hilf uns, unser Vertrauen in dich zu legen, weil du ein grosszügiger Gott bist. Und dass wir dürfen in deiner Grosszügigkeit unterwegs sein und selber grosszügig werden, weil es du bist. Und dafür danke ich dir. Danke, dass du uns hilfst in der kommenden Zeit, dass du mit uns unterwegs bist. Dir sei Lob und Preis dafür. Amen. Ich wünsche dir von Herzen in der kommenden Zeit, dass du darfst ganz konkret Schritt machen mit dem Jesus, und in dieser Grosszügigkeit wachsen mit dem noch grosszügigeren Gott. Gesegnete Zeit, Gott mit dir.